Ich habe meine Predigt überschrieben mit Es braucht Notärzte und keine Polizisten. Und es geht um Galater 6, um nur den ersten Vers. Liebe Brüder, ich lese Galater 6, Vers 1. Liebe Brüder, so ein Mensch etwa von einem Fehl übereilet würde, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, die ihr geistlich seid. Und siehe auf dich selbst, dass du nicht auch versucht würdest. Ich lese es nochmal. Liebe Brüder, so ein Mensch etwa von einem Fehl übereilet würde, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, die ihr geistlich seid, und siehe auf dich selbst, dass du nicht auch versucht würdest. Wenn man Kapitel 5 liest, Galater 5, dann stellt man fest, da gab es Christen in der Galatergemeinde, die waren sehr verletzt, sehr unter Druck gesetzt. Grund waren, es gab die gesetzlichen Judenchristen, auch Judaisten genannt. Das waren Superchristen. Sie gingen wie geistliche Polizisten durch die Gemeinde. Und diese gesetzlichen Judenchristen, sie waren der Ansicht, dass die Christen sich beschneiden lassen müssen, wenn sie vorher keine Juden waren, um wirklich gerettet zu werden. Sie waren überzeugt, dass der Glaube an Jesus nicht ausreicht, um gerettet zu werden. Stattdessen war es aus ihrer Sicht unbedingt notwendig, zusätzlich beschnitten zu werden, wie Gott es dem Abraham in 1. Mose 17 befohlen hatte. Paulus hat immer wieder erklärt, dass es dabei um eine Irrlehre handelt. Aber die gesetzlichen Judenchristen, sie ließen sich von ihm einfach nicht stoppen. Paulus hat sich darüber sehr geärgert, denn viele Christen waren in der Gemeinde in Galatien dadurch völlig durcheinander gekommen. Deshalb ging Paulus auch mit aller Entschiedenheit gegen diese Irrlehre vor und er sagte in Galater 5, ab Vers 3 bis 4, ich zeuge abermal einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er noch das ganze Gesetz schuldig ist zu tun. Ihr habt Christum verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid von der Gnade gefallen. Paulus sagte, ihr seid von der Gnade gefallen. Ihr wollt durch eigene Leistung, eigene Werke gerecht werden und das geht nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn, denn ihr seid durch und durch sündig. Ihr seid niemals in der Lage, das ganze Gesetz einzuhalten. Wenn ihr euch nur auf die Beschneidung konzentriert, dann hilft euch das überhaupt nichts. Denn wenn ihr schon durch das Gesetz gerecht werden wollt, dann müsst ihr alle Gesetze halten. Und das könnt ihr nicht. Dafür seid ihr viel zu sündig. Man fragt sich schon, warum diese Irrlehre der Beschneidung so viele Anhänger hatte in der Galater Gemeinde. Warum glaubten plötzlich so viele, dass neben dem Glauben an Jesus auch die Beschneidung notwendig war, um in den Himmel zu kommen? Die Erklärung ist sehr einfach. Bis heute ist es verlockend, durch eigene Werke, durch eigene Leistung ein besserer Christ zu sein. Warum? Das tut unserem Ego so gut. So gerne würde ich etwas für meine Erlösung beitragen, dass wir selber nicht ganz so schlecht aussehen. Bis heute versuchen Christen, Vorschriften zu erfinden, die uns zu einem besseren Christen machen. Aber das geht nicht. Es ist eine Lüge Satans. Wir können mit eigener Leistung nichts zu unserer Erlösung beitragen. Wir sind viel zu sündig. Wir sind viel zu kaputt. Wir können nichts, aber auch gar nichts zu unserer Errettung beitragen. Das ist auch der Grund, warum Paulus mit den gesetzlichen Judenchristen so sehr ins Gericht ging. Paulus sagte in Galater 5, 12, wollte Gott, dass sie ausgerottet würden, die euch verstören. Ein hartes Wort. Wenn man das liest, könnte man denken, Paulus, wo bleibt da die Liebe? Ist es nicht etwas zu hart, was du da sagst? Aber Paulus wusste, er musste hart mit ihnen reden. Er musste die Gemeinde schützen. Und Paulus sagt in Galater 5, Vers 9, ein wenig Sauerteig versäuert den ganzen Teig. Und deshalb musste Paulus mit dieser Irrlehre auch so unbarmherzig umgehen, bevor die Irrlehre unbarmherzig mit der Gemeinde umgeht und sie zerstört. Das Gleiche gilt übrigens auch für unsere Sünde. Wenn du Sünde in deinem Leben duldest, ist es gefährlich. Wir müssen unbarmherzig mit der Sünde in unserem Leben umgehen, bevor die Sünde unbarmherzig mit uns umgeht. Jede Sünde, die wir in unserem Leben dulden, wird uns gnadenlos und unbarmherzig zerstören. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und das wusste Paulus auch. Und deshalb konnte Paulus nicht anders, als mit diesen gesetzlichen Judenchristen so hart ins Gericht zu gehen. Die Auseinandersetzung in dieser Galater-Gemeinde muss furchtbar gewesen sein. Man sieht es in Galater 5,15. Da sagt Paulus, ziemlich am Ende von diesem Abschnitt, wo er sich damit beschäftigt, er sagt, so euch untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht untereinander verzehrt werdet. Es war ein Beißen und Fressen, ein Hauen und Stechen. Und Paulus ging es darum, in Galater 6 denen zu helfen, die verletzt waren. Er wollte denen helfen, die in ihrem Glauben erschüttert und verzweifelt waren. Das erinnert mich an den Zustand der Gemeinde Jesu heute. Sie besteht aus so vielen Menschen, die in ihrem Glauben erschüttert und verstört sind. Ob sie jetzt zu uns gehören oder nicht, so wie in Galatien. Und diese Zerstörung ist nicht selten, der Grund dafür ist nicht selten das Verhalten anderer Christen, die die Botschaft der Bibel mit weltlichen Ansichten vermischt haben. Aber so ein verweltlichter Glaube mit faulen Kompromissen ist ohne Kraft und Hilfe, wenn wir in Not sind, in Schwierigkeiten. Viele Christen leben heute ein Leben voller Kompromisse, ein Leben mit einer Maske. Keiner kann zugeben, dass er wirklich Not hat, weil jeder ein perfektes Christsein vorspielen will. Deshalb ist jeder mit seinem Versagen allein und es ist sehr, sehr traurig. Und deshalb hat Paulus Galater 6 geschrieben. Ich möchte ein Beispiel machen, das uns verdeutlicht, bevor wir auf den Text eingehen, worum es mir geht. Wenn ein Unfall passiert im Straßenverkehr, dann kommen normalerweise mindestens zwei Personen zum Unfall. Das eine ist der Notarzt und das zweite ist der Polizist. Beide kommen aus völlig unterschiedlichen Gründen. Die Polizei kommt, um herauszufinden, wer schuld war. Und der Notarzt kommt, um herauszufinden, wer verletzt wurde. Die Polizei stellt einen Strafzettel aus, wenn das Gesetz übertreten wurde. Dem Notarzt ist es völlig egal. Ihm sind nur die Verletzten, die Verwundeten wichtig. Wir haben leider viel zu viele Polizisten in der Gemeinde Jesu. Und wir haben viel zu wenig Notärzte, die nur das Ziel haben, den Verletzten zu helfen, ohne irgendwelche Vorhaltungen zu machen. Wir haben zu viele geistliche Polizisten, sowie die gesetzlichen Judenchristen bei den Galatern. Ihr einziges Ziel war, mit Fingern der Anschuldigung auf andere zu zeigen. Sie liebten es, mit ihren Fingern die Finger in die offene Wunde zu legen. Wer hat einen Fehler gemacht? Es war dein Fehler. Du hast dich falsch verhalten. Das war nicht richtig. Da gab es einen Unfall, ja. Wir alle wurden verletzt, das stimmt. Und jetzt gilt es zuallererst herauszufinden, wer war schuld? Nein, das ist nicht richtig. Sondern es gilt herauszufinden, wer wurde verletzt. Denn die Gemeinde Jesu ist kein Schaufenster für Heilige. Ich habe da einen Satz gelesen, fand ich so super. Die Gemeinde Jesu ist kein Schaufenster für Heilige, sondern die Gemeinde Jesu ist ein Krankenhaus für Sünder. Der Leib Christi, die Gemeinde Jesu, ist eine Gruppe von Sündern. Wir haben alle gesündigt. Wir haben alle Gesetze übertreten. Und deshalb leben wir alle, wirklich alle von der Gnade Gottes. Römer 3, 23. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Wir sind alle Sünder, denen man helfen muss und die aus der Gnade leben. Das bringt mich zum ersten und einzigen Punkt meiner Predigt heute. Sei sanftmütig gegenüber anderen. Morgen kommt der zweite Punkt. Sei sanftmütig gegenüber anderen, Vers 1. Paulus spricht davon, dass ein Mensch von einem Fehl oder Fehltritt übereilt oder ereilt wird. Und dann steht hier, so helft ihm wieder zurecht, das heißt, bringt ihn wieder auf den richtigen Weg, wenn ihr geistlich gesinnt seid. Das erinnert uns an die Frucht des Geistes, Galater 5, 22. Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Deshalb helft diesen Menschen, die in ihrem Zerbruch sind, wieder zurecht, helft ihnen, wieder geistlich gesund zu werden. Aber seid behutsam, seid sanftmütig mit denen, die gefehlt haben, und passt auf, dass ihr nicht selber versucht werdet und denkt, dass ihr etwas Besseres seid. Denn euch hätte dieser Fehler genauso gut passieren können. Oder man könnte auch sagen, euch ist dieser Fehler vielleicht schon passiert, aber ihr wurdet nicht erwischt. Deshalb steht ihr fälschlicherweise besser da wie der andere. Sei sehr vorsichtig, höher von dir zu denken, als du es tatsächlich bist. Das ist geistlicher Hochmut. Und geistlicher Hochmut ist immer tödlich, weil er deine Beziehung zu Gott zerstören kann. Sprüche 16, 18. Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz, und stolzer Mut kommt vor dem Fall. Dieser sanftmütige Umgang mit den Fehlern des anderen sollte eigentlich in der Gemeinde Jesu normal sein. Aber er ist alles andere als normal. Denn anstatt dass man versucht, die Verletzten wieder zurechtzubringen, werden Menschen häufig ignoriert und missachtet. Die Aufgabe der Gemeinde Jesu ist die Zurechtbringung. Wir tendieren entweder dazu, die Sünde zu ignorieren, so als wären sie gar nicht passiert, oder zu hart zu reagieren. Die richtige Balance zwischen beiden Extremen zu finden, ist sehr schwer. Es sollte aber normal sein, wie Gott in Galater 6,1 fordert. Es ist aber alles andere als normal. Es ist so einfach, auf Sünde mit Geschwätz und Verleumdung und harter Verurteilung zu reagieren. Da sind wir so versucht. Mich erinnert es an die Geschichte in Johannes 8. Da wurde uns berichtet, wie eine Frau beim Ehebruch ertappt wurde. Wie furchtbar muss das für diese Frau gewesen sein? Sie wurde von Schriftgelehrten vor Jesus gezerrt. Und dann lesen wir in Johannes 8, wie behutsam, sanftmütig Jesus mit dieser Frau umgeht. Er war sehr freundlich zu ihr. Stellen wir uns vor, das wäre bei uns passiert. Wie würden wir mit dieser Frau heute umgehen? Hast du schon gehört? Ist ja unglaublich. Wir müssen dafür beten. Weißt du genaueres? Hast du auch schon davon gehört? Ich dachte, du wusstest es schon. Die haben die Ehe gebrochen. Furchtbar. Nein, ist es tatsächlich passiert? Und dann nimmt man das Handy und ruft noch jemand anders aus der Gemeinde an, hast du schon gehört? Wir müssen für diese Leute beten. Das stimmt. Aber wie gehen wir miteinander um? Ich weiß nicht, woher es kommt. Aber Scheidung und Ehebruch, das ist eine schlimme Sünde. Aber scheint in christlichen Kreisen etwas zu sein, was nicht vergeben werden kann. Die behutsamsten und liebevollen Worte Jesu waren immer für die Ehebrecher und für die Prostituierten, weil sie ausgegrenzt wurden und ihre Not gelitten haben. Die härtesten Worte sagte Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, die mit Fingern auf die Sünde anderer zeigten. Die härtesten Worte, sagte Jesus, hatte er für die hochmütigen, arroganten geistlichen Führer. Das sollte uns zu denken geben. Wie weit weg ist die Gemeinde Jesu heute von so einer Haltung? Warum ist dieser Sanftmut, diese liebevolle Freundlichkeit so selten in der Gemeinde Jesu? Menschen sanftmütig, liebevoll zurechtzuhelfen. Ich muss euch sagen, ich bin nicht sicher, ob ich das überhaupt kann. Es ist so selten geworden. Es scheint wie ein verloren gegangener Edelstein in der Gemeinde Jesu zu sein. Und ich glaube, es gibt zwei Gründe dafür. Christen sind fleischlich. Fleischlich heißt von Selbstliebe zerstört. Und Selbstliebe ist das Gegenteil von Frucht des Geistes, die immer mit der Liebe beginnt. Nur wenn ich im Geist lebe und die Frucht des Geistes in mir habe, bin ich liebevoll und sanftmütig im Umgang mit anderen. Das sollte ja auch die Art und Weise sein, wie wir Männer mit unseren Frauen umgehen. Wir sollen unsere Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sein Leben für sie hergab. Epheser 5, 25, ihr Männer, liebet eure Weiber, gleich wie Christus auch geliebt hat, die Gemeinde hat sich selbst für sie gegeben. Wir sollen unsere Frauen mit dieser Sanftmütigkeit lieben, wie Jesus es uns bei seiner Gemeinde vorgemacht hat, für die er sein Leben hergab. So sollen wir unser Leben für unsere Frauen hergeben. Und dann steht in Vers 28, dass wir unsere Frauen so lieben sollen wie unseren eigenen Leib. Vers 29, denn niemand hat jemals sein Eigenfleisch gehasst, sondern er nähret es und pflegt sein, gleich wie auch der Herr die Gemeinde. Wir sollen unsere Frauen so lieben, wie wir uns selber lieben. Was für eine teure Aufforderung für uns Männer. Können wir jemals unsere Frauen so lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat? Wir können das nicht. Also ich kann es nicht. Und du kannst es auch nicht. Das kann mir keiner erzählen, dass er seine Frau so liebt, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Am Ende starb er am Kreuz für sie, für die Gemeinde. Wir können das nicht. Die einzige Möglichkeit, deine Frau so zu lieben, besteht darin, dass Gott dir diese Liebe gibt. Das ist die Frucht des Geistes, welche aus der Liebe und Sanftmut besteht, die wir für diese Liebe brauchen. Und ohne diese Frucht des Geistes werden wir niemals diese Liebe haben. Paulus sagt in Römer 7, 18, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. In mir wohnt nichts Gutes, sagt Paulus. Ich bin durch und durch verrottet, kaputt von meiner Sünde. Und du bist es auch. Jeremia sagt in Jeremia 17, 9, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Unser Herz ist betrügerisch, hinterlistig, böse. Wir sind durch und durch böse, dass wir die Bosheit gar nicht richtig erkennen können. Wir sind blind für die eigene Bosheit. Es ist so schlimm um uns bestellt, dass wir es selber nicht reparieren können. Dafür gibt es keine Hoffnung, menschlich gesehen. Die einzige Hoffnung besteht auf unsere Beziehung zu Gott, der uns ein neues Herz geben kann, etwas Neues in uns schaffen kann. Nur Gott kann uns Jesus ähnlich machen. Und Jesus hat diese Liebe. Er war sanftmütig, er war demütig, er war freundlich. So ist er immer mit den Menschen umgegangen. Aber hier ist das Problem, wenn ich gesetzlich bin, wenn ich eine geistliche Polizei bin, dann ist es unmöglich für mich, mit anderen Menschen so umzugehen. Aber an der Liebe zueinander sollen die Menschen erkennen, dass wir seine Kinder sind. Johannes 13, 35. Wir sollen durch die Liebe zueinander erkannt werden. Aber ist nicht oft das genaue Gegenteil der Fall? Kann man an unserem Umgang erkennen, dass wir zu Jesus gehören? Matthäus 7, 16. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ich glaube, nichts zeigt die Boshaftigkeit der gesetzlichen Christen deutlicher als der Umgang mit denen, die gesündigt haben. Wenn wir wirklich verstehen wollen, was einen durchgemacht hat, wenn wir das wirklich verstehen möchten, dann würden wir die Leute nicht so behandeln. Wenn wir nur im Ansatz begreifen würden, was einer durchgemacht hat an Schwierigkeiten und Nöten, dann wären wir häufig sehr viel freundlicher und liebevoller. Wenn wir nur eine ganz kurze Zeit einmal die Probleme anderer tragen würden, vielleicht nur einen Tag oder eine Stunde, um zu ertragen, was diese Menschen ertragen haben, dann würden wir garantiert völlig anders reagieren. Dann wären wir wesentlich liebevoller und ich bin mir ganz sicher, wir wären rücksichtsvoller und sanftmütiger. Der zweite Grund, warum sanftmut und liebevolle Freundlichkeit so selten in der Gemeinde Jesu ist. Das eine war, wir Christen sind fleischlich. Christen sind fleischlich und das zweite ist, Christen sind nicht zerbrochen. Christen, die hart und scharf sind, bleiben so, weil sie nie zerbrochen wurden. Sie haben nie den Kelch der Zerbrochenheit getrunken. Wir leben in einer Zeit, da wird alles weggeworfen, was zerbrochen ist. Sobald es einen Riss hat, schmeißt man es weg und kauft was Neues. Aber in den Augen Gottes ist das Zerbrochen etwas Wunderbares. Zerbrochenheit ist unglaublich wertvoll für Gott. Interessant, beim Abendmahl, er brach das Brot, hat es gesegnet und dann verteilt. Wir sehen es an so vielen Stellen. Unser Zerbruch ist immer das, was Gott segnen kann. Oder der Jakob, 1. Mose 32, er hat die ganze Nacht mit einem Mann gekämpft. Und später merkte er, das war kein gewöhnlicher Mann, das war Gott oder ein Engel. Und er hat mit ihm gekämpft und er sagt ihm, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, 1. Mose 32, 26. Aber bevor Gott Jakob segnet, berührt er ihn am Gelenk seiner Hüfte und verrenkt ihm die Hüfte. Erst musste Jakob gebrochen werden, zerbrochen werden, bevor Gott ihn segnen konnte. Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die zerschlagen Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber der Herr hilft ihm aus dem Allem. Gott ist uns nie so nahe, wie wenn wir durch Not und Schwierigkeiten gehen. Denn zerbrochene Menschen können sich nur noch auf Gott verlassen. Nicht mehr auf irgendwelche Menschen oder eigene Fähigkeiten. Wenn du wirklich zerbrochen bist, dann hast du einfach nichts mehr. Wer am Ende ist, beginnt zu verstehen, dass wir ohne Gott nichts tun können. Johannes 15, 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne Jesus können wir buchstäblich nichts tun. Das müssen wir verstehen. Und erst dann kann Gott uns gebrauchen. Der Segen kommt immer aus der eigenen Zerbrochenheit. Aber so sehen wir das normalerweise nicht, wenn wir durch Not und Schwierigkeiten gehen müssen. Nur wer selber zerbrochen und gedemütigt wurde, weiß um den Segen, der aus diesen Schwierigkeiten entstehen kann. Zerbruch und Demütigung macht sanftmütig und liebevoll. Und woher kommt das? Weil im Zerbruch und in der Demütigung erkenne ich meine eigene Unfähigkeit und Sünde. Wenn Gott dich zerbrochen hat, dann siehst du erst, wie unfähig und klein du bist. Wie anfällig du vor der Sünde bist. Und du siehst deine eigenen Fehler. Wen Gott zerbrochen hat, der weiß, wie durch und durch sündig und kaputt er ist. Ich selber habe folgende Beobachtung gemacht. Meine Härte gegenüber anderen Menschen kommt daher, dass ich noch nicht genügend zerbrochen wurde. Und das Gegenteil stimmt auch. Meine Sanftmut und Rücksichtigkeit gegenüber anderen Menschen kommt daher, dass Gott mich zerbrochen und gedemütigt hat. Ich habe Jahre hinter mir, die nicht einfach waren. Aber in allem Zerbruch hat Gott immer wieder Segen geschenkt. Unverdienten Segen. Und das Ergebnis ist, dass ich beginne zu verstehen, wie wichtig es ist, demütig zu sein. Demut macht dein Herz weich. Ich weiß, wie oft ich nicht liebevoll und eben nicht weich war gegenüber anderen Menschen. Aber durch die Schwierigkeiten, durch den Zerbruch, macht Gott dein Herz liebevoll und weich gegenüber anderen Menschen. Und diese Sanftmut, das möchte Jesus bei dir sehen. Dass wir mit sanftmütigem Geist und voller Liebe dem anderen zurechthelfen. Gottes Geschäft ist Wiederherstellung, Erneuerung und Heilung von kaputten Menschen. Das ist das Geschäft, das er versteht. Aber Gott kann dich nicht gebrauchen, wenn du nicht zerbrochen bist. Alles andere wird nicht funktionieren. Und noch etwas. Zerbruch in unserem Leben kommt nie zum Ende, solange wir leben. Gott zerbricht uns immer wieder durch Not und Schwierigkeiten. Und warum tut er das? Es zeigt uns, seine Gnade ist unendlich wichtig. Wir brauchen täglich seine Gnade. Und es zeigt uns, Gott ist unendlich verschwenderisch mit seiner Gnade. Seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu und seine Treue ist groß. Zerbruch bringt eine Demut in unser Leben, mit der wir in der Lage sind, Fehler zuzugeben. Wenn wir zerbrochen sind, dann sind wir nicht hart in unserem Verhalten gegenüber anderen Leuten. Ich glaube, heute das größte Hindernis für Erweckung in der Gemeinde Jesu ist dieser mangelnde Zerbruch, Stolz und Hochmut. Und es führt dann dazu, dass Beziehungen unter Christen nicht in Ordnung gebracht werden können. Wie oft beten wir dafür, aber unser Stolz und Hochmut verhindert, dass Gott handeln kann. Mangelnder Zerbruch führt zu fleischlichen Christen voller Gesetzlichkeit und ohne Liebe. Erweckung beginnt nicht mit einer Schulung, sondern Erweckung beginnt damit, dass ich liebevolle Beziehungen pflege, voller Sanftmut, Rücksichtnahme und Demut. Erweckung und Erneuerung kommt nur dann, wenn wir zerbrochen und demütig sind. Wenn wir demütig sind, dann kann Gott eingreifen und handeln. Jesaja 66, Vers 2. Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Also Gott sagt, ich habe alles gemacht. Ich sehe aber an den Elenden und der zerbrochenen Geistes ist und der sich fürchtet vor meinem Wort. Gott sagt, ich habe alles gemacht, ich kann alles machen. Und er sieht auf die Elenden und Zerbrochenen und wer sich fürchtet vor seinem Wort. Das ist unsere Aufgabe, das sollen und wollen wir tun. Ich möchte zum Schluss kommen und noch ein paar persönliche Fragen stellen. Frage, was würde sich in meiner Ehe ändern? Was würde sich in meiner Familie ändern? Was würde sich in meinem Leben ändern, wenn ich mich demütigen würde? Was würde sich ändern und was würde ich dabei verlieren? Die Antwort musst du dir selber geben. Was würde sich ändern, wenn ich mich demütigen würde? Zweitens, gleicht mein Leben mir einem Notarzt oder mir einem Polizisten? In meiner Ehe bin ich mehr ein Notarzt oder mehr ein Polizist? Am Arbeitsplatz bin ich ein Notarzt oder ein Polizist? Mit meinen Kindern bin ich ein Notarzt oder mehr ein Polizist? Und die dritte Frage müssen wir gründlich durchdenken, denn die Antwort auf die Frage ist oft der Grund, warum Gott Schwierigkeiten und Not in unserem Leben bringt. Er erlaubt diese Probleme, um uns zu demütigen und um uns zu zerbrechen. Und die Frage ist, ist deine aktuelle Not oder Versuchung oder Schwierigkeit in deinem Leben deshalb da, damit Gott dich zerbrechen und demütigen kann? Ist es deshalb in deinem Leben, was du gerade durchmachst, dass Gott dich zerbrechen und demütigen kann, um dich ihm ähnlicher zu machen? Ich denke, wir alle kennen Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und dann lesen wir in Vers 29, das, was häufig vergessen wird, denn welche er zuvor versehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes, auf dass derselbige, der Erstgeborene, sei unter vielen Brüdern. Wir sollen Jesus ähnlich werden. Jesus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und was hat Jesus getan? Er ging ans Kreuz für unsere Sünden. Und deshalb hat Gott auch mit dir und deinem Leben das Ziel, dich zu zerbrechen, um dich Jesus ähnlicher zu machen. Dieses Ziel hat Gott mit jedem Christen, der ihm ernstlich nachfolgen will. Deshalb ist die aktuelle Schwierigkeit in deinem Leben garantiert dazu da, dass etwas Gutes daraus entstehen soll. Alles soll uns zum Besten dienen. Gott soll dabei verherrlicht werden. Das hat Gott versprochen. Sonst würde er lügen in seinem Wort. Denn am Ende wird Gott dich durch diese Situation Jesus ähnlicher machen. Und von Jesus wissen wir, dass er demütig war, sanftmütig, behutsam, unendlich liebevoll. Ist interessant, Jesus strahlte so eine Liebe, so eine Milde, so eine Sanftmut und Demut aus, dass die Kinder zu ihm kamen. Obwohl er ein Fremder war für die Kinder. Stellen wir uns vor, es zog fremde Kinder zu ihm hin. So eine Ausstrahlung hatte er. Und was sagte Jesus, als die Jünger verhindern wollten, dass die Kinder zu ihm kamen? Matthäus 19, 14. Aber Jesus sprach, lasset die Kindlein und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solcher ist das Himmelreich. Den Kindern gehört das Himmelreich. Sie spüren, wo die Liebe herkommt, die Milde, Sanftmut, Demut. Und Gott möchte, dass wir diese Ausstrahlung bekommen, die Jesus hatte. Voller Liebe, voller Demut, voller Sanftmut. Das ist der Grund, warum Gott uns durch manche Schwierigkeiten gehen lässt. Gott möchte Wunden verbinden, zerbrochene Beziehungen wieder heil machen. Deshalb zerbricht er allen Stolz und Hochmut in unserem Leben. Gott möchte, dass wir allen vergeben, die dann schuldig geworden sind, und dass wir bereit sind, die zu lieben, von denen wir den Eindruck haben, dass sie Böses mit uns vorhaben. Denn Gott braucht Notärzte und keine Polizisten. Ich möchte zum Schluss noch beten mit uns. Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Liebe und Sanftmut mit uns. Mit uns und unseren Fehlern. Danke, dass du uns nie aufgegeben hast, zu keinem Augenblick. Danke für deine Gnade, für deine Güte und Barmherzigkeit, die jeden Morgen neu ist. Danke für deine Liebe, die du zu uns hast. Gib, dass wir die Not des anderen sehen und dass wir wie Ärzte mit ihnen umgehen und nicht wie Polizisten. Segne diese Tage, wo wir etwas Ruhe und Zeit haben. Segne unser Zusammensein und ich danke dir nochmal für deine Treue und Liebe, die du zu uns hast. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Amen.